Oder ist es das Wunder in der 8. Straße?
Es ist das Wunder in der 8. Straße, du dummes Schwein.
Ja gut.
Ach, Zahlen, was machen schon Zahlen? Zahlen sind auch vollkommen egal. Ne? Ja, haben wir einen Termin am 13., haben wir einen Termin am 8. Ach, was sind schon Zahlen, was weiß ich?
Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Alliteration am Arsch. Hier ist der Henker vom Schlenken. Warte mal, das mache ich nochmal. Das kann ich besser.
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
Doch.
Ja, doch, probier nochmal. Dann mach nochmal.
Lass alles drin. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Alliteration am Arsch. Mit Reini Remford, dem Onkelfester der Adams Family, dem Mann, der aussieht, als hätte man aus 500 Kilogramm Mett einen Menschen geformt und einen Bart dran geklebt. Mit dem Mann, der aussieht, als wenn er bei SeaWorld Delfine befingern würde. Dem Mann, der auf öffentliche Minigolfplätze nicht mehr gelassen wird, weil er versucht, das Hauptloch zu ficken. Dem Mann, der einmal in einem Pornokino versucht hat, persönlich, jetzt fällt mir kein Beispiel mehr ein, okay, Perversling. Hallo Reini, wie geht es dir?
Hallo, hast du mal versucht, an Loch 18 ranzukommen? Da musst du nämlich vorher meistens über so eine Chance drüber. Das ist echt hart. Minigolf ist eine extrem unterschätzte Sportart. Hochpräzision, würde ich sagen.
Hochpräzision, rein mit dem Flock. Ja. Ach Reini, schön, dass du da bist. Du hast mir ein bisschen gefehlt. Ich habe an dich gedacht. Ich arbeite hier im Moment viel und intensiv. Ja, es ist nicht einfach in meinem Job. Ich bin viel am Hässeln, wie man so sagt, aber
daher vergisst du auch die Termine immer, ne, wenn wir aufnehmen wollen.
Ah, oh, was für ein nerviger Penner. Ja, ich vergesse die Termine. Auch den Termin heute habe ich wieder vergessen.
Ja, ist ja, ja.
Ich kann jetzt sagen, weil heute die Pressemitteilung rausgeht, Bratwurst und Baklava kommt ins Fernsehen. Ab 20.03. kann man Bratwurst und Baklava, mich und Ötze, gemeinsam auf ProSieben bestaunen und bewundern, wie wir sagen. Und das wird ganz gut werden, vermute ich mal.
Das heißt, ihr habt eine eigene Show.
Also ja, meine eigene Show namens Bratwurst und Baklava. Genau, die Show zum Podcast namens Bratwurst und Baklava. Die Show. Genialer Titel.
Heißt die Show wirklich Bratwurst und Baklava, die Show?
Sie heißt Bratwurst und Baklava, die Show.
Kocht ihr gelegentlich dabei? Oder das klingt,
nein,
ohne Scheiß, das klingt wie so eine Kochshow.
Dann sag mir bitte mal, wie man es nennen soll. Bitte, sag es.
Weiß nicht, der Faschist und der kleine Türke oder so?
Warum Faschist? Neofaschist, Mensch schon. Nein,
Nein, Bratwurst und Baklava, nee, was Besseres wäre mir auch nicht eingefallen. Ich meine, darum geht's ja, ne? Es ist im Grunde der Podcast in Fernsehen gebracht. Wie läuft das? Also darfst du darüber reden? Worum es da, also nicht, keine Einzelheiten, aber wie so das Showkonzept ist? Sitzt ihr einfach nur da und beschimpft euch gegenseitig?
Eigentlich, ehrlich gesagt, ist es das. Wir beschimpfen uns gegenseitig, wir bringen den Podcast ins Fernsehen. Das heißt, es ist wie eine Live-Folge Podcast, wo wir dann zwischendurch auch immer einen kurzen Gast haben. Also nicht kurz im Sinne von Matthias Mester, sondern der ist nicht so lange da. Dann haben wir einen Spieler. Ich darf, glaube ich, noch nicht so viel spoilern, aber doch, das darf ich sagen, weil wir es ja gepostet hatten. Wir waren zum Beispiel in Istanbul gemeinsam für 4 Tage, haben da sehr lustige Sachen gemacht. Ich darf aber noch nicht sagen, was wir gemacht haben. Und gestern waren wir auf einer Messe. Und größtenteils geht es einfach daran, den anderen so stark wie nur irgendwie möglich zu erniedrigen, das in unterhaltsamer Art und Weise.
Okay, also im Grunde sowas wie, wer wird Millionär?
Ja, genau so, Reini. Genau, ja, ist, wie.
Ich möchte nie bei Günther Jauch auf dem Stuhl sitzen, weil ich glaube, das ist echt unangenehm. Also ich meine, Günther Jauch ist bestimmt eine nette Person und so, aber mit diesem Druck da zu sitzen, irgendwelche Scheißfragen beantworten zu müssen und manche davon sind ja wirklich schlimm, hätte ich keinen Bock drauf.
Ja gut, viele Leute wollen Wer wird Millionär nicht machen, erstaunlicherweise.
Wann und wo läuft denn das Ganze?
Das läuft ab 20. März direkt immer nach TV Total. 21.25 Uhr, was ein bisschen krummer Sendeplatz ist, weil TV Total ja 10 Minuten länger geht als normale Primetime-Shows. Warum, weiß ich nicht. Ich denke mal, weil man da, ich will nichts annehmen, ich weiß es nicht. Jedenfalls, das ist der Hauptgrund und wir sind extrem happy damit, weil ehrlich gesagt, beim Fernsehen gibt es ja viele Variablen und die eine der wirklich mit Abstand entscheidendsten ist der Sendeplatz.
Ja, das ist krass. Ich habe das ich habe noch nicht so viel Fernsehen gemacht wie du, aber selbst ich habe das schon mitbekommen, dass ob eine Show gut ist oder nicht, ne, also inhaltlich gut und unterhaltsam und so weiter, hat leider relativ wenig Einfluss darauf, also ist nur einer der Faktoren, hat in Summe aber relativ wenig Einfluss darauf, ob die weitergemacht wird oder nicht. Das, wenn man so von außen auf sowas drauf guckt, wirkt das total bescheuert, aber tatsächlich ist, du kannst die beste Show der Welt haben, scheiß Sendeplatz, scheiß Quote, nach der ersten Folge vorbei.
Genau. Und das besonders der Sendeplatz ist an sich, so doof das jetzt klingt, entscheidend, weil
ja,
der Sendeplatz macht, Özer hatte zum Beispiel eine Fernsehshow im SWR, wo er als Vorlauf Hannes und der Bürgermeister hatte, also eine völkische Komödiensendung vor Live-Publikum aufgezeichnet. Ich darf das ja sagen, weil ich nicht beim SWR bin. Ganz unerträgliche Scheiße. Also wirklich absolute Folge. Peter Steiners Theaterstadel mit Schwaben. Also
wie heißt das Ganze?
Ich glaube, Peter und der Bürgermeister oder mich, was weiß ich, Robert und der Bürgermeister. Irgendeine Kacke halt. Einfach Kacke. Totale Kacke, aber ein Dauerbrenner des SWR. Respekt an den SWR,
ja,
dass er das deutsche Fernsehen so in die Neuzeit führt.
Warte noch 10 Jahre, dann ist das Publikum tot.
Ja, das ist der Vorteil. Man muss nur lange genug warten, dann sterben diese ganzen. Das ist ja das Problem. Ich habe beim Musikantenstadel habe ich immer gehofft, dass dann irgendwann einfach alle tot sind, die das gucken, und dann gibt's das nicht
mehr.
Und
dann kam eine neue Generation, ne?
Und dann gibt's eine neue Generation. Alter. Flori Silbereisen hat aus seinem Akkordeon persönlich eine neue Generation an Volksmusikanten. Andreas Gabalier hat als Volksrock'n'Roller, es gefällt mir wirklich sehr gut, dieses Label, muss ich zugeben, hat als Volksrock'n'Roller die Rockmusik in die Neuzeit geführt. Fantastisch. Wirklich. Wir kommen sehr dankbar. Andreas Gabalier, wir danken dir. Und jetzt bei Bratwurst und Baklava ist es nun mal so, es ist eine geile Möglichkeit für uns, das, wovon wir immer geträumt haben, irgendwie auf die fette Leinwand zu bringen. Es ist, wir freuen uns einfach beide total. Und bisher, man hat ja während der Produktion von sowas auch schon immer ein Gefühl. Und ja, wir müssen beide, glaube ich, sagen, wir haben beide ein verdammt gutes Gefühl. Es fühlt sich genau richtig an.
Wird das so eine Live-Show mit Publikum und so? Also
genau,
so Live-Show mit Publikum.
Ja, jetzt muss man, genau, ein bisschen Late-Night-mäßig, nur dass wir ja zu zweit sind und dass wir jetzt nicht die Wochenthemen aufarbeiten, weil dafür gibt es nun wirklich genug Leute, die das tun. Aber grundsätzlich ja, sowas.
Cool.
Und das ist schon, ist schon eine sehr, sehr coole Sache für uns, eine große Gelegenheit, aber am Ende muss man sagen, es liegt nicht in unseren Händen, ne? Ob
nee,
die
natürlich
Leute das
nicht
mögen.
Aber es gibt wahrscheinlich irgendwie
halt
sowas,
nicht sagen.
Sowas wie, also zumindest wird ja wahrscheinlich irgendwie sowas wie eine Staffel produziert, ne? Also irgendwie so x Folgen und dann guckt man mal.
4 Folgen. Wir produzieren jetzt erstmal 4 Folgen.
Das heißt nicht, dass 4 ausgestrahlt werden.
Ja, das heißt nicht, dass 4 ausgestrahlt werden. Aber ehrlich gesagt, ja, ist es immer noch besser als 4 zu produzieren, weil die werden dann wahrscheinlich, also da muss es schon richtig in die Hose gehen, damit sie die nicht ausstrahlen.
Ja, klar, was einmal da
wenn
ist.
Du allerdings, genau, was einem, ja, nö, das stimmt nicht.
Das stimmt
also
auch, das heißt auch nichts.
Es gibt, ich habe letztens noch von einer Dating-Show einer gar nicht so unbekannten deutschen, nennen wir es mal, ja, ist es Influencerin oder ist es ein Öffentlichkeitsgesicht? Mir fällt jetzt keine Formulierung für den Job dieser jungen Frau ein. Sie ist eine sehr nette eigentlich. Da sind über 100 Folgen, glaube ich, gedreht worden, die nie, also noch nicht mal die Premiere wurde ausgestrahlt.
Wie hat die funktioniert, die Dating-Show? Also haben die es für nichts
ich
verwendet?
Keine die haben es
nicht,
für nichts
nicht mal verwendet. YouTube oder
nein,
so?
Nein. Nee, krass. Für nichts.
Okay. Okay.
Also,
Mal ganz ehrlich, ne, Fernsehen ist so ein komplett eigenes Universum. Da gelten auch echt andere Gesetze. Also irgendwie von dem, was da funktioniert und was gemacht wird und was nicht. Für mich ist es ja immer wieder faszinierend, zu sehen, dass das Fernsehen Publikum hat. Weil ich mich immer frage, wer zur Hölle guckt denn Fernsehen?
Also danke, so, Reini, das ist.
Nee, das ist jetzt nicht bös gemeint oder so. Nein, ich meine, wer guckt lineares Fernsehen? Also, dass Leute irgendwie Sachen in irgendeiner Mediathek gucken und sich danach reinziehen oder so. Das verstehe ich ja, ne? Und da denke ich auch so, ja, klar und so weiter. Aber ganz normales lineares Fernsehen, ich meine, in Zeiten von Netflix, Amazon und ähnlichem, wer guckt sich denn um 20.15 Uhr einen Film an, der von 5 Werbeblöcken unterbrochen wird?
Wenn es um Fernsehen, also Kinofilme geht, kann ich diese Argumentation durchaus nachvollziehen. Ich glaube, ich habe seit Jahren keinen Film mehr im Fernsehen gesehen. Weil das natürlich wirklich sehr limitierend ist.
Ja.
Da bin ich deiner Meinung, bei Shows, Ich gucke schon noch Fernsehen, aber nicht so viel. Aber du darfst halt, du musst über deine Generation hinausdenken, Reini. Also wir sprechen halt jetzt von
Florian Silbereisen, oder?
Nö. Ich würde sagen, ja, also schon ab 30. Darunter wirklich nicht mehr. Also Die Teenies zu erreichen, ist faktisch unmöglich. Vorteil ist, wir sind ja nicht Felix Lobrecht, wir müssen die nicht erreichen. Also es ist einfach, unser Publikum, zumindest mein Solo-Publikum, ist durchaus Fernsehpublikum. Guck mal, wie viele Leute Let's Dance gesehen haben. Schub das meiner Karriere ausgemacht hat.
Fand ich auch also, so krass. Das jetzt fand ich auch krass. Also auch wenn
ich habe es aber auch unterschätzt. Also ich habe die Reichweite von Let's Dance auch komplett unterschätzt.
Also das ist der absolute Wahnsinn. Also Fernsehen hat immer noch eine Killer-Reichweite in jeder Form. Genau das ist ja das für mich das Paradoxe. Ich verstehe, also ich kann nicht nachempfinden, warum. Das ist halt hart, aber das ist immer so, der Kosmos, in dem man sich nicht bewegt, den kriegt man nicht mit, ne? Es gibt auch, ich weiß nicht, wie viele YouTuber oder so, die schon seit Jahren Millionen Abonnenten haben und ich habe von denen noch nie was gehört. Und die sind riesig.
Ja, YouTube bekannt, ne? Fernsehbekannt sind ja auch immer zwei Paar Schuhe beispielsweise.
Ja, das stimmt. Ich habe übrigens gerade, weil ich den Wikipedia-Eintrag von Florian Silbereisen auf habe, mit Erschrecken festgestellt, der ist nur ein Jahr älter als ich.
Ja, klar.
Der ist ein Jahr älter als
aber
ich.
Der Flori, der mag, wenn es bräuchlich wird, wenn die Familie zusammenrückt, wenn er einfach mal alle. Er hat letztens gefickt, auf dem Traumschiff hat er gefickt.
Oho.
Ist ja der Traumschiffkapitän.
Ernsthaft? Der ist der Traumschiffkapitän mittlerweile?
Willst du mich verarschen, Reini? In was also ganz ehrlich, in was für einer Welt lebst du denn?
In einer, natürlich, in der Fernsehen nicht stattfindet. Ich hab, mal ohne Scheiß, ich glaube, ich habe letzte Woche herausgefunden, dass ich mit dem Fernseher, der in meinem Wohnzimmer hängt, tatsächlich auch Fernsehen kann.
Der eine Vorteil, den der ganze Spaß hat, ist ja, dass die Fernsehquote am Ende natürlich wichtig ist, aber zum Glück gibt es ja mittlerweile auch gewichtete Mediathekenquoten. Das heißt,
ist das mittlerweile
Sachen
so?
Wie,
also spielt das eine Rolle?
Ja, Gott sei Dank. Also das wurde vor 2-3 Jahren eingeführt und hat dann auf einmal dem ZDF mal vor Augen geführt, was für ein unglaublicher Erfolg das Neo-Magazin ist. Oder auch ProSieben, was sie aber schon wussten, was hier Joko stiehlt mir die Show, der stiehlt mir die Show, was das für ein Erfolg ist. Weil das Ding in der Mediathek gleich nochmal so viel Zuschauer hat wie außerhalb der Mediathek. Und das wird jetzt gewichtet und nachgewichtet. Und das funktioniert wohl ziemlich gut.
Das ist wahrscheinlich auch eine Erklärung dafür, warum die Öffentlich-Rechtlichen zum Teil, also gerade so ARD, Dreisat und so weiter, angefangen haben, ihr Programm von YouTube wegzuziehen. Die haben früher ja ganze Folgen, zum Beispiel Extra 3 und so, auch immer auf YouTube veröffentlicht. Und ich habe mich darüber immer sehr gefreut, weil das war halt der Kosmos, in dem ich mich aufgehalten habe. Und da habe ich das halt auch geguckt. Und irgendwann haben die angefangen, zum Beispiel Extra 3 nur noch in der ARD-Mediathek auszustrahlen und nicht mehr auf YouTube. Wahrscheinlich liegt das daran, dass die zum einen denken, damit bekommen sie Leute auf ihre Plattform, weiß ich nicht. Zum anderen aber, weil die Quote damit dann entscheidet, nehme ich mal an.
Sehr wahrscheinlich, genau das. Also ist ja auch nachvollziehbar aus der.
Und auf YouTube werden dann immer nur noch so, also aus den Sachen irgendwie so 5 Minuten Schnipsel rausge.
Was es aber auf YouTube mittlerweile gibt, was ich immer wieder erstaunlich finde, viele Kinofilme gibt es auf YouTube.
Echt?
Natürlich nicht die fetten Blockbuster, aber wenn man zum Beispiel Owning Mahoney wollte ich letztens sehen, den gibt es in keiner deutschen Streambibliothek, auch nicht zum Kaufen, gar nichts. Ist ein wundervolles Spielerdrama mit Philip Seymour Hoffman, dem viel zu verstorbenen, zu Recht, ja, auf allen, den kennst du, oder?
Bitte. Zumindest sagt der Name mir nichts.
Oh, ich hasse dich so sehr. Google seinen Namen, natürlich kennst du ihn. Du dummes Schwein. Philip Seymour Hoffman, einer der größten Schauspieler, der hat unter anderem Capote gespielt, der hat in Magnolia mitgespielt, der hat lustige Rollen gespielt, der hat sogar in Twister mitgespielt damals.
Philip Seymour Hoffman.
Oh, ich hasse dich manchmal wirklich. Philip Seymour.
Ah, doch, ja. Bitte. Ja, schon mal gesehen.
Gott sei Dank. Ja. Schon mal gesehen, wie du das allein sagst. Oh, macht mich wütend. Egal, jedenfalls Philip Seymour Hoffman, zu Recht einer der größten Schauspieler aller Zeiten und wirklich ein Genie der Bühne. Und dort spielte er einen Spielsüchtigen namens Mahoney, der sogar aus der Wirklichkeit kommt. Der Originale hieß sowas wie Mahogany oder so. Und es geht um jemanden, der der in einer, ich glaube, in einer US-Bank irgendwie in Ohio bearbeitet. Und nachher kam raus, dass er, glaube ich, 300 Millionen oder so verzockt hat, die er hinterzogen hat von Kunden. Also er hat irgendwie ein geniales System aufgebaut, wie er an Leuten vorbei Investments gemacht hat. Dachten sie, und in Wirklichkeit ist er halt einfach mit dem Bargeld in die Dings gefahren und hat die Kohle einfach rausgehauen.
Tony Mahoney?
Oder? Nein, er hieß nicht Tony Mahoney.
Mahoney. Ja, Tony Mahoney ist
der Musiker. Film heißt, ja, Tony Mahoney ist so ein Trash-Musiker. Nein, Owning Mahoney heißt der Film. Also Mahoney besitzen oder Mahoney zerstören. Oh, und den gibt es zum Beispiel komplett bei YouTube. Komplett.
Also frei und legal oder shoppen? Yeah. Also man kann ihn für eine Gebühr gucken.
Nein. Frei. Also was heißt frei und legal? Das ist ja bei YouTube nicht so ganz eindeutig. Aber
ja, das stimmt.
Also es wird nicht gestoppt und viele... Ich glaube unter anderem auch den wundervollen Film Nobody's Fool mit Paul Newman, einer seiner letzten, 1998, mit Jessica Tandys letzter Rolle. Jessica Tandy ist die alte Lady aus Das Wunder in der 13. Straße. Den hast du gesehen, oder?
Nein, habe ich nicht. Ich habe halt diese ganzen Filme nicht gesehen.
Ach, du dämliches Arschloch. Aber ja, du hast doch Das Wunder in der 13. Straße
gesehen. Nein,
habe
ich nicht.
Auch in den 90er Jahren, Kind. Alter, Das Wunder in der 13. Straße ist einer der schönsten Kinderfilme der 80er Jahre, Alter.
Du hast auch gesagt...
Bitte. Halt dein dummes...
Und das von jemandem, der sagt, Heat ist super spannend, oder jemanden, der sagt, die Goonies sind toll, mit dem einäugigen Willy.
Ja, aber die Goonies sind auch toll.
Die Goonies sind scheiße.
Oh Gott, Rainer, du begräbst diesen Podcast. Ich begrabe dich in deinem eigenen Blut. Also hör zu, das ist ein Zitat.
Wie heißt der Butcher von Gangs of New York?
13. Straße. Ein wunderschöner Film aus den 80er Jahren, wo es darum geht, dass kleine Raumschiffe auf die Erde kommen. Aber die sind mini klein, also groß wie Teller. Und die nisten sich in einem Wohnhaus in der 13. Straße von New York ein, wo Hume Cronin, der damalige oder lebenslange Ehemann von Jessica Tandy, die erst, glaube ich, das erste Mal gemeinsam in einem Film auftraten, ein älteres Ehepaar spielen, die jetzt ein kleines Diner betreiben. Und diese kleinen Untertassen, sie entdeckt die, sie ist aber dement und versteht gar nicht, dass das Aliens sind und interagiert die ganze Zeit mit denen, bis dann irgendwann auch die Nachbarn darauf aufmerksam werden, dass dort ein kleines Raumschiff ist. Und oder kleine Raumschiffe. Und das ist wirklich herzerwärmend. Das ist ein wunderschöner Stop-Motion, so eine Mischung aus Stop-Motion und sogar, glaube ich, Animationen. Also, ja, nee, Animationen wird das noch nicht gewesen sein. Ich glaube, die haben irgendwie Miniaturen gebaut und die da reingemorpht irgendwie. Aber der ist von, ein wunderschöner Film. 88?
Ist, 87? 87, ist das der Regie Matthew Robbins?
Ja, Das Wunder in der 13. Straße. Matthew Robbins ist kein sonderlich bekannter Regisseur, deswegen kann ich das nicht sagen. Aber ist die Hauptdarstellerin Jessica Tandy oder Hume Cronin?
Okay,
der Ehemann.
Warte mal, ist das der? Ich guck gerade, ob das der richtige Film hier ist. Wie sagst du? Wer spielt was? Hume?
Oder ist es Das Wunder in der 8. Straße?
Es ist Das Wunder in der 8. Straße, du dummes Schwein.
Ja, gut.
Ach, Zahlen, was machen schon Zahlen? Zahlen sind doch vollkommen egal.
Ich kann die Hauptdarsteller von einem Film von 1987 auswendig. Dass ich mir da nicht merken kann, dass das 8. oder die 13. Straße war, ist ja am Ende egal. Das Wunder in der 8. Straße.
Ja, haben wir einen Termin am 13., haben wir einen Termin am 8. Ach, was sind schon Zahlen? Was weiß ich?
Also ich finde, das hast du ja wohl mittlerweile gemerkt, dass ich mich damit nun wirklich nicht auseinandersetze.
Ja, nee, gar nicht.
Gar nicht.
Ich frage mich manchmal, ob du einen Kalender bedienen kannst.
Was ist ein Kalender? Jedenfalls, Das Wunder in der 8. Straße. Okay, ja. Da werden viele Film-Nerds zu Hause jetzt schon abgejisst haben, dass ich es immer falsch gesagt habe. Es ist natürlich Das Wunder in der 8. Straße.
Da sehen wir auch wieder ein schönes Beispiel für deutsche Titel für Filme. Der heißt auf Englisch Batteries Not Included.
Ja, viel schönerer Titel natürlich. Ja, aber gut.
Und warum heißt der auf Deutsch nicht einfach Batterien nicht enthalten?
Ja, weil das, wenn man ehrlich ist, im Deutschen zumindest ein ziemlich bescheuerter Titel wäre, oder?
Weiß ich nicht. Also ich habe den Film tatsächlich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es dann darum geht.
Du
also,
kennst den wirklich nicht?
Nee, ich kenne den wirklich
jetzt
nicht.
Jetzt wirklich?
Nee.
Bitte, ich schwöre dir, bitte heute Abend mit Sonka, setz dich hin und guck diesen Film. Ich garantiere dir, natürlich ist das Schauspiel aus heutiger Sicht ein bisschen cheesy. Natürlich ist obwohl dieser Film mit, wie heißt der, Hector oder bitte nenn mir mal die Hauptdarsteller, der Bösewicht heißt Hector oder Lopez oder Gomez, ist jedenfalls ein Lateinamerikaner.
Carlos.
Carlos wird gespielt von einem lateinamerikanischen Schauspieler, der bedeutenderweise kurze Zeit später an einer AIDS-Infektion gestorben ist, die er, glaube ich, durch eine Bluttransfusion bekommen hat. Deswegen hat man 80er, den danach kaum noch gesehen. Ja, aber ich glaube nicht mal, dass er homosexuell war. Ich glaube, er war verheiratet. Ich vertue mich aber auch leicht. Oder er hat halt beides.
Es ist ja nicht so, dass nur homosexuelle Menschen irgendwie an AIDS erkranken. Naja, du kannst, der Geschlechtsverkehr ist ja nur eine Möglichkeit, dir das einzufangen. Kids aus den 90ern. zum Beispiel.
Oh, da wird das ja, ja auch thematisiert. Kids, wo Casper ganz am Ende, eine der die weiblichen Darstellerinnen sind interessanterweise aus Kids deutlich bekannter geblieben als die männlichen Darsteller. Der Darsteller von Casper, der sich dann am Ende mit AIDS infiziert, oder AIDS bekommt.
Hatte er sich nicht infiziert und hat jemanden angesteckt, weil er nicht drauf geachtet hat und es nicht wusste? Also eine von den weiblichen Darstellerinnen, war das nicht Teil des Handlungsstrangs? Während er irgendwie das er also mit irgendwie einer mit einer anderen also er hatte irgendwie Sex in dem Film sind die glaube ich so 15, 16 oder so und für sie war es das erste Mal und sie bekommt irgendwie dadurch von ihm AIDS, war das nicht irgendwie so?
Genau, ja, er vergewaltigt sie sogar heimlich.
Ah, echt?
Ja, ganz am Ende ist sie ja, Chloe Sevigny ist das, glaube ich, die danach zumindest noch sowas wie eine mittelgute Filmkarriere hatte. Die große Karriere hat dann aber Rosario Dawson gemacht, die du zum Beispiel aus Filmen wie Sin City kennst.
Ah.
Oder auch einem ziemlich schrecklichen Drama mit Will Smith, Sieben Leben oder so, mir fällt der Titel gar nicht mehr ein. Jedenfalls ein ziemlich schrecklicher Film. Was wollte ich denn jetzt sagen? Genau. Und Chloe Sevigny hat noch eine halbwegs gute Karriere gemacht. Casper hat sich danach umgebracht. Und der andere ernsthaft? Hauptdarsteller, ja, Casper hat sich umgebracht.
Ah,
schon Anfang der 2000er.
2000, um genau zu sein. 10. Juli 2000. Oh. Justin Pierce hieß der Darsteller.
Justin Pierce, genau. Justin Pierce hat sich danach leider das Leben genommen, was sehr, sehr, sehr bedauerlich ist. War an sich ja eine gute Rolle, aber leider ist das so. Ich glaube, drogenabhängig geworden. Dann gab es noch einen Skateboarder aus Kids, einen dunkelhäutigen Skateboarder namens Ronald, glaube ich. Der hat sich auch das Leben genommen.
Harold hieß er.
Harold.
Und Harold. Er ist Harold Hunter. Überdosis Harold Kokain. Hunter, genau.
Ja, das war ja, was der, wie hieß der, Leech, Levy, ich weiß nicht mehr, der Regisseur dieses Films, ist vielerorts damals kritisiert worden, dass er jugendlichen Sexualität so explizit dargestellt werden würde und
Das musst du heute mal, also ne, ich meine, das musst du heute mal in Zeiten des Internets hier mal erzählen, ne, dass das ein kontroverser Film war, Kids, 95.
Aber ich weiß nicht, ob der nicht heute immer noch kontrovers wäre. Findest du nicht? Glaubst du nicht, dass dieser Film immer noch kontrovers wäre in seinem, wie er gemacht ist?
Nicht in dem Maß, wie er 95 war, würde ich sagen.
Es geht immerhin um Minderjährige, ne? Das macht den Film so kontrovers. Ja. Und dadurch, dass es um Minderjährige geht und da ja auch wirklich relativ, plus, dass natürlich seine Sprache etc. extrem sexuell war. Ne? Und in den 90er Jahren wurde dieser Art und Weise im Kino nicht gesprochen, wie in Kids gesprochen wurde.
Ja.
Und das hat natürlich was ausgemacht. So. War schon ein wegweisender Film, aber natürlich auch ein sehr sehr harter Film. Wir haben den damals auf der Klassenfahrt nach Jochgrimm geguckt. Wir sind in den, die Lehrerinnen waren eingepennt, wir haben irgendeine langweilige Scheiße gucken müssen, hatte der Lehrer sich natürlich ausgedacht. Und dann kam irgendeiner auf die Idee, ob man nicht, als sie eingeschlafen war, dann Kids einlegen könnte. Das muss so 97, 98 gewesen sein. Auch VHS-Kassette. Ja, ich glaube, wenn die Lehrerin wach gewesen wäre, wäre sie weniger begeistert gewesen, sagen wir es mal so. Und dann haben wir dort Kids geguckt, das weiß ich noch sehr genau.
Aber ich fand es damals auch für die Zeit ein krasser Film. Ich meine, ne, 95, also da waren wir ja auch noch sehr jung zu der Zeit, als das Ding rauskam. Ja. Ja, also ja. Apropos jung zu der Zeit, hast du in letzter Zeit mal wieder was gezockt?
Ich zocke im Moment den Survival-Modus von Last of Us.
Ah, hast du den zweiten Teil durchgespielt eigentlich? Also die Story? Weil der Survival-Mode ist ja das Remaster, ne, das es für einen Zehner gab, wenn man die Version so für die PlayStation hatte.
Natürlich habe ich das Original durchgespielt. Was ich jetzt meine, ist nicht, nein, es gibt ein, das Remaster kann man jetzt für einen Zehner draufpacken, dann kriegt man ein bisschen bessere Grafikeffekte und
ja,
man kriegt halt so
sichtbar, ehrlich gesagt.
Und so ein Editor's Commentary, so, der ganz cool ist. Also wenn man das, also von den Entwicklern selbst kann man sich dann halt einen Kommentar während des Spiels anhören, der in Form von so Sprechblasen immer wieder auftaucht. Dann klickst du da drauf und dann kriegst du so podcastartig, während du es spielst, erklärt, wie sie es gebaut haben,
das
warum
sie cool.
diese Entscheidung getroffen. Ist ziemlich cool, nachdem man es einmal. Natürlich habe ich es durchgespielt, ist eines meiner absoluten All-Time-Lieblingsspiele. Ich fand die ganze Kontroverse, ich werde jetzt nicht aufmachen, worum es geht, aber es kommt halt viel Inhalt vor in Richtung
Selbstfindung und Selbstverständnis und ja.
Genau, ne, sowas kommt vor. Fand ich aber trotzdem super und ein ganz, 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 ganz tolles Spiel. Und der Survival-Mode ist so eine Art Wellenmodus, wo du halt nur die Kämpfer hast, einen Spieler wählen kannst, Ellie oder Abby oder Joel.
Ja.
Und dann musst du gegen eine Welle von Feinden kämpfen, immer in so kurzen 2-3-Minuten-Sequenzen, musst du Waffen craften etc. und musst dann so gesehen diese zufällig zusammengewürfelten Wellen überleben und kannst danach dann immer aufpowern bis zu einem Endkampf nach 7 oder 8 Stages. Klingt erstmal ein bisschen öde, macht aber dieses sehr geile Kampfsystem, das dieses Spiel ja hatte, dass du wirklich Körperteile abschießen kannst, dass die Feinde gegeneinander ausspielen kannst, Feuer craften kannst, dass die dann brennen und sich selber löschen und so. All das ist sehr komprimiert da drin und hat richtig Bock gemacht. Also ich spiele das jetzt so seit 10 Stunden und ich finde es richtig gut.
Ich habe den Modus noch nicht ausprobiert und habe mich auch tatsächlich gefragt, wie das funktionieren kann oder wie das funktioniert, weil ich spiele The Last of Us sehr wenig konfrontativ, sondern tatsächlich eher so als strategisches Schleich- und möglichst lautloses Killerspiel. Also du kannst es ja auf verschiedene Arten spielen, ne? Achso, das ist in diesen Wellen dann auch möglich, weil das klang jetzt so, als ob da irgendwie so eine Welle 2-3 Minuten geht und da immer massig Gegner kommen, die sofort wissen, wo du bist oder so.
Nee, die wissen nicht sofort, wo du bist. Es kommt auf die jeweilige Welle an.
Okay.
Grundsätzlich ist es aber völlig möglich, dass du es genauso spielst, wie du es gerade benannt hast.
Ah, also dass du auch, das mochte ich an diesem Kampfsystem oder generell an dem Spiel halt sehr gerne, dass du da sehr strategisch dran gehen kannst und dass das auch ungleich schwieriger ist, wenn du direkt auf Konfrontation gehst. Finde ich zumindest.
Genau, und viel schwieriger. Du kannst ja durch das gesamte Spiel faktisch schleichen.
Ja.
Ich fand übrigens den letzten Abschnitt, der mir super gut gefallen hat, ne, wo Ellie sich, das erkläre ich jetzt nicht, was da genau passiert, aber ich habe da extrem viel Spaß dran gehabt. Ich fand
den zweiten noch nicht ganz durchgespielt.
Den echt nicht?
Nee,
okay.
Den zweiten habe ich noch nicht ganz durch.
Dann mach das mal, dann spiel den mal, weil das ist wirklich, du kannst nicht beurteilen, ob du ihn schon ganz durch hast, oder? Also ob du schon in der Nähe des Endes bist.
Nee, ich hab mal so grob geguckt, also ich habe den jetzt so knapp bis zur Hälfte oder so durch. Ich bin halt wenig dazu gekommen, aber in nächster Zeit wollte ich mir auch mal wieder häufiger an die PlayStation setzen. Und The Last of Us ist immer noch der erste Teil, immer noch eins der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Also ich finde es einfach großartig. Ich mag generell so Third-Person-Schleich-Ballerspiele. Also ich habe auch, oder so Abenteuerspiele, ich habe auch Uncharted, habe ich alle Teile durchgespielt. Und zuletzt hatte ich ja erzählt, habe ich hier Tomb Raider, die Neuauflagen mal angefangen zu spielen. Gefällt mir auch sehr gut. Da ist es allerdings so, dass mir das manchmal zu einfach ist, die Gegner auszuschalten. Ich habe das Gefühl, ich kann neben denen Stepp tanzen und die bemerken mich nicht.
Kommt auf den Schwierigkeitsgrad an, den du ausgewählt hast, ne?
Ich habe den schon. Ich habe den schon hochgeschraubt und trotzdem im Vergleich zum Beispiel zu The Last of Us oder so ist das irgendwie immer noch relativ simpel.
Das stimmt. Aber die Gegner in Last of Us sind ja auch außergewöhnlich clever. Was ich wirklich stark fand, was ich so noch nie gesehen habe und was davor glaube ich auch nicht gab, ist, dass sie ja kommunizieren. Und zwar in dem Sinne kommunizieren, dass sie sagen, oh Gott, Johnny ist tot. Also dass die Figuren einzeln, auch wenn es teilweise dann doch geklonte Charaktere sind, Namen haben. Und das fand ich super. Weltklasse, Gefühl hast, dass du echte Personen ausschaltest in dem Spiel.
Das Schöne an dem Spiel, das ist ja kein Open World. Wir haben ja auch schon häufiger gesagt, dass Open World nicht immer gut ist. Ich bin zum Beispiel auch kein großer Fan von Open World, weil mir geht manchmal alles, was man um die Story drumherum machen kann, eher auf den Sack. Manchmal muss man es auch machen und das finde ich irgendwie blöd. Und ich bin ein Fan von so inszenierten Erzählungen wie zum Beispiel Uncharted oder The Last of Us. Mögen manche andere Leute nicht, weil die sagen, das ist so ein Schlauchlevel, man muss sich halt dem entlang spielen. Aber mich erinnert das, oder ich glaube, das liegt ein bisschen daran, mit was für Spielen man groß geworden ist. Weil so früher waren alle Spiele halt so. Ne? Du hattest Level 1 bis 10 und hast dich halt da durchgekämpft.
Genau.
Und sowohl bei Geschichten oder sonstigen, das Erste, was dann so ein bisschen irgendwie vielleicht in Richtung, in Anführungszeichen, Open World ging, war dann sowas wie Zelda oder so. Aber selbst da hast du ja einen vorgegebenen Weg, den du im Grunde gehen musst.
Ich frage mich gerade, was das erste echte Open-World-Spiel war, was ich gespielt habe. Also richtiges Open-World-Spiel, was da drunter fallen würde.
Ich weiß nicht.
Ja, wahrscheinlich so Sachen.
Gothic oder so?
Ja, Gothic. Ich glaube, Gothic war das erst.
Wenn man das also der Übergang ist ja fließend irgendwann, ne?
Ja, aber bei Gothic war es, weiß ich noch genau, wie ich davor saß und dachte, wie krass, okay, ich kann mich jetzt selber entscheiden, ob ich jetzt den Auftrag annehme, kann ich aus dieser Burg rauslaufen? Krass, ich kann da rauslaufen aus dem Gelände und okay, da sind super starke Feinde, kann ich die dann umlaufen? Dahinter ist was und dahinter war was.
Ja,
das. Und das stimmt, das, also wahrscheinlich Oblivion auch, aber das war ja schon deutlich später. Also
ja, das war ja deutlich später.
Aber das ist genau das zum Beispiel, warum ich habe Skyrim sehr weit gespielt, trotzdem nie durch.
Ja.
Weil du immer das Gefühl hattest, die eigentliche Story, das eigentliche, was Skyrim dir erzählen will, ist öde in Relation zu dem, was du auf diesem Weg erlebst.
Ja,
deswegen versuchst du eigentlich das Ende zu umgehen und einfach immer irgendwie weiterzuspielen.
Das sind dann gute Open-World-Spiele. Aber die meisten haben doch irgendwie, also ich will jetzt nicht mit der Ubisoft-Formel ankommen, aber viele Open-World-Spiele haben so einen Aufbau, dass es irgendwie die Main-Story gibt und dann gibt es halt Nebenquests, die aber eigentlich auch fast egal sind und du hast irgendein doofes Spiel, das in einer Taverne oder in irgendwelchen Dingern spielst oder spielen musst manchmal. Ah, weiß ich nicht. Also manchmal wünsche ich mir die gute alte Zeit zurück und da erinnert mich ein bisschen sowas wie Last of Us dran, dass das so linear ist. Ich finde das manchmal ganz schön. Warum ich das überhaupt anspreche, mir hat letztens jemand eine Homepage zugeworfen, die ich gar nicht kannte, und zwar dosgames.com. Kennst du die?
DOS Games? Nee.
dosgames.com, over 1900 free DOS Games. Du kannst alte DOS-Spiele dir dort runterladen. Zum Teil sind es Demos, zum Teil Vollspiele. Und du kannst sie im Webbrowser spielen. Und da sind so Sachen bei wie X-Men, Children of the Atom, Doom, Quake, Wolfenstein. Und die kannst
Flashback!
Flashback, genau. Ich glaube, Flashback ist aber nur eine Demo. Muss mal gucken. Aber ich find's recht geil, weil es ein riesiges Archiv so an alten Spielen ist. Und ich habe mich da durchgeklickt und bei ganz vielen Sachen dachte ich so, krass.
Das stimmt, gab's auch noch.
Das habe ich gespielt. Und die sind dann auch noch so schön in Kategorien unterteilt, irgendwie Classic Arcade, Driving, Roleplay Games und so weiter und so weiter.
Ich muss sagen, ich habe einen Kumpel, Simon, der hat zu Hause einen laufenden Amiga noch und ich habe ernsthaft drüber nachgedacht, ob ich mir nochmal einen klar mache. Einfach ein Amiga mit einem 15-Zoll-Monitor, aber ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann wirklich da sitze und Bomb Jack spiele oder also ich würde Bomb Jack gerne nochmal spielen mit einem Competition Pro. Ich würde gerne Supercast 2 nochmal spielen. Das wären so die Sachen, wo ich wirklich sagen würde, so, ey, vielleicht würden die mir sogar noch Bock machen. Boah, ja. Alley Cat, Digga, Alley Cat.
Ja, das.
Da war ich so neidisch, als das Nachbarskind das hatte, Alley Cat. Das ist eigentlich ein auf einem Bildschirm stattfindendes Spiel, wo du mit einer Katze so durch Glasfenster springst, von so Mülltonnen aus. Klingt wirklich aus heutiger Sicht unglaublich absurd lächerlich, aber war der Hammer. Damals. Also 84 ist herausgekommen, als ich geboren wurde.
Das ist sogar Freeware, das gibt's komplett. Das kannst du komplett freispielen. Also
und ist ja, aber kurze Frage, bei vielen Rechnern heutzutage hat man ja das Problem, dass die, ist das geil, was die alles haben, sorry, dass geil, die zu schnell ablaufen und so.
Ja, kannst du hier runtertakten. Also selbst wenn du einfach nur die Webbrowser-Version spielst, kannst du es irgendwie mit, ich glaube, Command oder Control 1 oder so, kannst es halt runtertakten, dass es halt langsamer läuft. Du kannst viele Spiele davon aber auch runterladen und die dann wie hieß es nochmal? Hier das DOS-Ding.
Scum nicht, ne?
Nee. Scum war ja für die LucasArts.
Alien Trilogy! Digga, das gibt's ja nicht.
Scum war ja für die LucasArts-Dinger. Wie hieß denn das? Ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber so eine DOS-Emulation quasi, dass du das wirklich runterladen und dann DOSBox. DOSBox heißt's, dass du es in DOSBox spielen kannst. Wie gesagt, vieles davon sind nur Demos und so weiter. Eine andere Anlaufstelle, wenn man sich sowas mal angucken möchte oder spielen möchte, und jetzt wird gleich dein Höschen feucht, du kennst das Internet Archive, oder? Archive.org.
Doch, das hast du mir mal gezeigt.
So The Wayback Machine, die halt auch von alten Websites irgendwie Screenshots ist eigentlich der falsche Begriff, keine Screenshots macht, sondern Momentaufnahmen der gesamten Homepage, dass du dir die von früher angucken kannst. Und das Internet Archive versucht irgendwie so gut wie alles zu archivieren, was irgendwie frei verfügbar ist. Es ist riesengroß. Im Archive gibt es unter anderem etwas, warte, ich schicke dir mal einen Link, wenn du da drauf klickst, das ist das Internet Archive mit Videospielmagazinen.
Oh nein Gott, das gibt's auch?
Ja, und zwar auch jede Menge deutsche Magazine. Also
die Maniac. 64 Gigabyte auf Maniac?
Ja. Ja, oh mein Gott. Genau. Maniac, und zwar die deutsche Version, ne? Das deutsche Maniac Magazin.
Oh Gott, ich krieg grad wirklich einen Steifen, weil das sind die Cover meiner. Ich habe es abonniert gehabt damals, ich erkenne die Cover wieder, ne?
Ja.
Weißt du, wie lange ich diese Cover nicht gesehen habe? Agent Armstrong. Oh
die Nintendo Action ist dabei, 86 Gigabyte.
Und das ist nicht nur das Cover, das ist die ganze Zeitschrift.
Das ist die ganze Zeitschrift, drin. Ja, das ist die ganze Zeitschrift.
Oh. Oh
komplett
Gott.
Im Archive. Also für euch, wenn ihr das mal suchen möchtet, also die Adresse ist archive.org/details/videogame-magazines. Man kann aber auch einfach Google anwerfen und mal nach Archive und Videogame-Magazines suchen, dann findet man es auch. Ist krass, oder? Da ist auch das PlayStation-Magazin und das sind jetzt nicht nur irgendwie Sachen aus den 70er, 80ern oder so, sondern da sind auch Videospielmagazine so aus den frühen 2000ern bei. Ich meine, okay, die sind mittlerweile auch 20 Jahre alt, aber es ist halt, also das sind wir, es ist ohne Ende, es ist unglaublich viel dabei. Es gibt neben den Videospielmagazinen, da ist zum Beispiel auch der Nintendo Player's Guide für Legend of Zelda Link to the Past komplett bei. Dieses Büchlein. Kennst du das?
Krass. Ja, klar. Ja. Ich bin gerade so ein bisschen geflasht.
Ja, merke ich. Ist auch dabei.
Weil mich das gerade wirklich weghaut. Das ist ja krass. Die haben sogar die Kalender gab es einen Maniac-Kalender, die man sich an die Wand hängen konnte. Sogar die sind gescannt und verfügbar.
Ja, es ist
mit so Volleyball-Manga-Figürchen. Gott.
Es ist wirklich, es ist unglaublich viel und es ist unglaublich geil. Also ich habe mich tierisch gefreut, als ich das gefunden habe. Und habe auch, also bin bestimmt eine Stunde allein darin versunken, mich durch alte Magazine, die ich früher selber hatte, durchzuklicken. Und da sind auch wirklich, also sind nicht nur irgendwie Wald-Wiesen-Magazine, sondern wirklich auch gute, große alte bei.
Das ist wirklich sehr cool. Also das Internet ist ja allein als Archiv ist das so unglaublich, ne? Was da,
ja.
Also Wahnsinn. Du hast mir ja mal dieses auch gezeigt, wo man alte Internetseiten abrufen konnte von vor Ewigkeit.
Das ist auch das Archive.
Wahnsinn. Aber irgendjemand muss sich doch hingesetzt haben, muss das gescannt haben oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, Sammler halt, ne? Es sind Sammler, die sowas irgendwie für die Nachwelt erhalten wollen. Und ich finde es toll, dass sowas erhalten wird, weil es gibt, weiß nicht, so viele Sachen, die irgendwie von früher nicht mehr verfügbar sind. Weil das Problem ist ja immer, man erkennt erst, dass sowas nicht mehr verfügbar ist oder selten, wenn es nicht mehr verfügbar ist. Oder selten. Ne, also das, wenn es zu spät ist und für Interessierte, also eigentlich für jedes Hobby, wozu es irgendwie Magazine gibt, kannst du hier mal reingucken in dieses Magazine Rack vom Archive. Da sind auch jede Menge andere Magazine, das zum Beispiel 203 Gigabyte vom Mad Magazine.
Ich habe in meinem Leben nicht eine einzige Folge Mad Magazine oder eine einzige Ausgabe Mad Magazine gelesen. Nie.
Ich weiß auch nicht, ob das einen heute noch so abholt und so. Aber wenn man damit groß geworden ist, ist es halt interessant, ne? Oh Gott. Es gibt auch durchaus absurde Magazine. Ich schicke dir nochmal einen Link.
Nein. Das Angelmagazin, oder?
Nein, das Angelmagazin, das hatten wir ja letztens mal. Wie hieß das nochmal? Klick hier mal drauf, guck dir das mal an. das Future Sex Magazine. Das Future Sex Magazine. Da sind irgendwelche Leute. Ja, ich habe mir auch gedacht, okay.
Was ist das denn?
Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es sieht aus, als ob es aus den 90ern. Es ist aus den 90ern. Publikation ist 1992. Und es sind Leute, die irgendwelche Handschuhe, also so Virtual Reality Brillen tragen und.
Beauty and the Beaver.
Ja. Ach, guck mal, da sind auch. Getting Behind the Future. Und da ist jemand, der jemand anderen von hinten nagelt. Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn. Gibt es wirklich Leute, die sowas lesen, frage ich mich? Also. Selbst in den 90ern gab es doch schon Zugriff auf Sexualitäten, wenn man die haben wollte, statt dass man so ein Heftchen, das.
Hier geht's irgendwie vielleicht um Kunst oder so. Ich weiß nicht. Wobei, nein, hier ist auch European Smart Drugs, Sex Toys. Wow. Oh Gott, hier sind wirklich. Oh Gott, entschuldige ich. Das ist jetzt, wir sollten mal das Thema wechseln, weil das müsst ihr sehen. Man kann es leider nicht beschreiben. Ihr müsst es sehen.
Ja, das kann man wirklich nicht beschreiben. Nee, das ist eine ganz dunkle Seite des Internets, die Reini Remfurter wieder aufgetan hat. Reini, ich habe gestern den Film Massive Talent mit Nicolas Cage gesehen. Weißt du, was das ist?
Den was? Massive?
Oh, wow. Was ist das denn?
Massive? Massive.
Was ist das denn?
Ja, ich hab dem Basti gerade noch einen Ausschnitt aus dem Future Sex Magazine geschickt. Und zwar, falls ihr das auch sehen wollt, es ist Ausgabe Nummer 2 von 92 und es ist Seite 32, falls ihr das nachgucken möchtet, im Archive.
es ist ein Mann, der eine Mann und eine Frau, die sexuelle Geräte der Zukunft bedienen. Ja. Und es ist wirklich. Es ist schwierig.
Das ganze Magazin ist schwierig. Zurück zu dem Film. Welchen Film hast du gesehen?
Massive Talent oder sie im Englischen heißt das sogar noch anders. Die unglaubliche Last des großen Talents. Da geht es darum, Nicolas Cage spielt Nicolas Cage.
Ah, davon habe ich mal einen Trailer gesehen.
2000, also den echten Nicolas Cage, der sich selber spielt. Und es ist, ich fand ihn gar nicht so lustig wie meine Partnerin. Die hat sich weggegöbelt vor Lachen. Die konnte nicht mehr. Die hat Tränen in den Augen gehabt. Ich fand ihn gut, aber nicht unglaublich gut. Trotzdem ist er sehr selbstreferenziell. Es geht darum, dass Nicolas Cage Karriere faktisch am Ende ist, weil er nur noch Schrott spielt. Er ständig zu irgendwelchen Auditionen, also zu Auditions geht, wo er irgendwie irgendeine Scheiße machen muss, ihn keiner mehr wirklich ernst nimmt. Und er dann irgendwie besoffen auf dem Geburtstag seiner eigenen Tochter entscheidet, die Schauspielerei an den Nagel zu hängen. Dann singt er noch so einen schrecklichen Song auf dem Klavier für sie. Alle schämen sich für ihn. Also ist wirklich ganz lustig. Und dann wird er mal eingeladen auf die Insel eines reichen Millionärs, der ihm $1 Million dafür gibt, dass er zum Geburtstag kommt. Und von da entspinnt sich so eine Art Meta-Detektivgeschichte. Nicolas Cage ist in seinem eigenen Nicolas Cage-Film gefangen. Er hält dann auch immer so Rücksprache mit sich selbst in einer 1980er-Version von sich selbst, wo er so verjüngt. Als der Nicolas Cage so aus The Rock-Zeiten mit sich selber redet und der andere Nicolas Cage heißt Kim Cage, er heißt ja eigentlich Nicolas Kim Coppola. Das, was viele Leute nicht wissen, ist, dass Nicolas Cage ja der Neffe von Francis Ford Coppola, dem Regisseur von Der Pate, ist.
Ja.
Nick Cage nur sein Künstlername ist. Und der Film ist sehr meta, sehr schräg, ich fand ihn sehr unterhaltsam.
Mich erinnert das sehr, sehr stark an, ich weiß nicht, wie man den Titel ausspricht, der heißt einfach nur JCVD.
Ah, Jean-Claude Van Damme, Van Damme.
Da steht für Jean-Claude Van Damme. Ja, gut.
Hast dich nie gewundert, warum sie den Film JCVD genannt haben?
Ich hab's gerade nochmal gegoogelt. Ich weiß, dass er mit Jean-Claude Van Damme ist und ich wusste, dass es einen Film gibt, den ich auch mal gesehen habe, wo er sich selbst spielt.
Ist realistisch der einzig gute Jean-Claude Van Damme-Film. Jean-Claude Van Damme-Film, wo sich Jean-Claude Van Damme über Jean-Claude Van Damme lustig macht. Ja. Es gibt über Jean-Claude Van Damme wirklich, ihr könnt mal Trivia Jean-Claude Van Damme googeln, das ist wirklich sehr lustig. Was der so verbrochen hat in seinem Leben, zum Beispiel, dass er bei dem fürchterlichen Street Fighter Film aus den 90er Jahren, wo ich meinen Vater gezwungen habe, mit mir reinzugehen, als ich 12 war, offensichtlich erstens Kylie Minogue weggehauen hat, dann gab es fürchterliche Schlägereien am Set, dann ist er wochenlang nicht erschienen, weil er auf Koks war und irgendwelchen komischen Untergrundbordellen in Bangkok abgetaucht war. Also Jean-Claude Van Damme hat auf jeden Fall ein Leben geführt, das nicht viele führen, sagen wir es mal so.
Ja, und eine Filmikone der 80er, ich hau dir auf die Fresse Filme, ne?
Oh, Reini, ich habe letztens was gesehen, da muss ich rein. Ich bin ganz heiß drauf. Haben wir schon über den Beekeeper gesprochen?
Ja, hast du letztes Mal erzählt.
Ich habe ihn immer, ich habe den Beekeeper noch nicht gesehen, Reini. Ey, ich glaube, der haut sie alle weg jetzt. Jason Statham haut sie alle weg jetzt.
Hast du die Filmempfehlung gesehen oder dir angeguckt, die ich dir gegeben habe? Letztens.
Was war es nochmal?
Der Vorname.
Nein, habe ich noch nicht gesehen, Reini. Es war auch erst gestern, dass du mir das geschickt hast.
Ja, hallo? Du hast Zeit. Du hast genug Zeit.
Wo ist er? Ja, bei mir stapelt sich gerade. Also wenn ich gerade irgendwas habe, Reini, dann ist es Zeit. Aber
Der Vorname deutscher Film, meist, ich bin eigentlich kein, also es ist eine deutsche Filmkomödie. Ich bin eigentlich überhaupt gar kein Fan von deutschen Filmkomödien. Aber der Vorname, den kann man sich angucken. Es ist ganz gute Unterhaltung und es ist ein klassisches Kammerspiel, worüber wir ja letztens auch gesprochen haben. Also spielt im Wesentlichen in einem Raum, ist Regie Sönke Wortmann.
Sönke Wortmann, kleine Haie. Ich weiß noch, als Kind dachte ich immer, weißt du, wenn du als Kind immer alles wörtlich nimmst?
Ja.
Ich dachte, bei kleinen Haien geht's um Fische. Und dann saß ich mit meinen Eltern vom Fernseher, die haben sich beömmelt. Das ist ein Film von 1991, glaube ich, mit Jürgen Vogel, wo es um einen erfolglosen Schauspielschüler geht, der sich so durchs Leben schlägt. Und es geht halt um kleine Haie. Also es geht um Leute, die es nicht bringen im weitesten Sinne.
Ja.
Ich war aber völlig enttäuscht.
Also, weil es nicht pisst. Du warst bei der bewegte Mann auch enttäuscht, dass sich kein Mann bewegt, oder?
Ja, also es bewegen sich ja einige Männer bei der bewegte Mann.
Ja.
Reini, erzähl.
Genau, der ist mit Christoph Maria Herbst in einer wundervollen Rolle. Und es geht im Wesentlichen darum, dass man sich abends bei einem Abendessen trifft. Christoph Maria Herbst spielt hier einen Professor für, ich glaube, Germanistik oder so, der mit seiner Frau zu Hause ist und den Bruder seiner Frau halt zum Essen einlädt. Also der kommt vorbei und erzählt, dass seine Freundin oder Frau jetzt schwanger ist und sie einen Sohn bekommen. Und dann fragen die, wie soll das Kind denn heißen? Und die Antwort darauf ist Adolf. Also die raten irgendwie elendig lang rum und dann sagt er, ja, das Kind soll Adolf heißen. Und dann geht es so ein bisschen darum, ob man denn ein Kind heutzutage Adolf nennen darf oder
was ist
nicht.
Denn die Begründung, warum sie ihn Adolf nennen wollen? Ist der Großvatersname oder sowas?
Absolut. Nein, überhaupt nicht. Die Begründung ist, diesen Namen Adolf den Rechtsextremen wieder wegzunehmen.
Also das ist keine so gute Idee, glaube ich.
Nein, aber darum geht's am Ende in dem Film auch nicht wirklich, sondern tatsächlich eher um die einzelnen Charaktere, wie die zueinander stehen und wie die ja ihr Leben gestaltet haben und so. Also es geht da mehr um die einzelnen Charaktere. Also wie gesagt, das ist ein Kammerspiel, das passiert nicht viel Action und so weiter. Es wird auch nicht super viel diskutiert, sondern es geht um die Entwicklung der Charaktere. Klingt jetzt super langweilig, ist aber, finde ich, ein tatsächlich sehr guter Film. Also zumindest für eine deutsche Komödie finde ich ihn sehr gelungen. Es ist jetzt nicht so was Fuck You Goethe-mäßiges oder so.
Hallo, Fuck You Goethe, größter deutscher Film aller Zeiten.
Ja, den ersten fand ich auch noch witzig. Bei 2 und 3 ist irgendwann bis an den Punkt, wo du sagst, so, ist auch mal gut.
Habe ich nie gesehen, Fuck You Goethe.
Nö, aber kann nie. Man sich angucken. Also ist halt eine deutsche Filmkomödie, ist aber dafür ganz witzig. Ich würde den deutlich eher empfehlen. Der ist halt, es ist ein deutscher Film, merkt man ihm auch sehr an. Aber er ist trotzdem irgendwie unterhaltsam.
Ein deutscher Film. Merk, was ist das für eine Abwertung des deutschen Films, die ich da raus
deutsche höre? Filme sind zu 99% scheiße.
Ja, das ist leider wahr.
Und
ja.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, da hat Böhmermann auch mal einen Beitrag drüber gemacht. Das liegt zum anderen, also zum einen daran, dass das ein unglaublicher Filz ist, was so deutsche Filmförderung und so angeht. Und am Ende eigentlich nur ein oder zwei Personen im Wesentlichen sagen Daumen hoch oder Daumen runter, ob es denen gefällt oder nicht, ne, ob es gemacht wird oder nicht. Bis hin zu diese ganzen Filmförderungen ja auch alle wieder Ländersache sind. Und wenn du dann aus 4 verschiedenen Ländern irgendwie Förderungen für den Film haben musst, können die immer Bedingungen daran knüpfen. Sowas wie, der Film muss dann auch in diesem Bundesland spielen in gewissen Szenen. Das ist dann der Grund, warum an irgendeiner Stelle komplett unmotiviert plötzlich ein Roadtrip durch Bayern kurz gemacht wird, der eigentlich gar nichts mit der Story zu tun hat.
Was aber lustig ist, dass das immer noch so geforst reingepackt wird, muss ich jedes Mal lachen. Ich denke so, jetzt fahren sie durch Sachsen, weil sie offensichtlich vom Filmfonds Sachsen irgendwie 300.000 Euro bekommen haben, diesen Film zu drehen. Das ist absurd, aber genauso ist es. Das ist fürs Publikum ja gar nicht ersichtlich.
Ja,
und
ja.
Da macht man sich ja als Zuschauer, Wenn du mal was mit Film zu tun hattest, inhaltlich, ich habe ja wirklich mal an der Filmschule ein Jahr verbracht. Ich wollte Drehbuchautor werden. Und dann werden dir diese ganzen inneren Abhängigkeiten, die dazu führen, warum Filme so strukturiert sind, oder wo war das nochmal letztens? Unsere Freundin Sprünki hat das erzählt. Sie war in einem Workshop, wo Jason Sudeikis, der mit mir verwandte Ted Lasso-Darsteller.
Wir sind alte über Freunde. 15 Ecken verwandt, ja, ja.
35 Ecken, aber wir sind im weiten Sinne Fuck-Buddies. Jason ruft mich manchmal an, fragt mich nach seiner Meinung. Ich sag nach seiner Meinung. Er fragt mich nach seiner Meinung, die gebe ich ihm dann. Und genau. Und sie war in einem Dings mit Jason Sudeikis und erzählte dann, dass dort Leute ihre Drehbücher und so auch zeigen konnten. Jason Sudeikis war wohl wirklich total netter Typ. Und hat sich dann so Kurzscripts durchgelesen. Ich weiß nicht, wie sie da rankam. Ich weiß nicht, warum. Sie macht ja so ein Schauspiel. Keine Ahnung. Sie sitzt da. Jason Sudeikis liest sich die erste Seite von einem Script von einem dieser Teilnehmer des Workshops durch und sagt, ja, it's not bad. It's not bad. Yes, yes. But one of the parents has to be dead. Und er so, warum? Yeah, because it has. Und dann sagt er so, think of the famous 10 movies that you know that have a Fallhöhe. One of the parents is always dead, or is a drug addict, or they're both dead, but it's always about grieving. Und es ging um, es war eine Komödie, es war völlig egal, ob da jemand grieft, aber er hat ja recht. Und er hat einfach innerhalb den ersten zwei Seiten hat er den Vater getötet, der eine Hauptrolle hatte in diesem Skript. Und dann denkst du so, ja, aber das klingt jetzt erstmal blöd, aber auch Geschichten erzählen hat eine strukturelle und inhaltliche strategische Komponente, die nicht nur darauf basiert, guck mal, das, was ich auf der Bühne tue, kann man, also gehen wir jetzt mal davon aus, ich bin ein guter Geschichtenerzähler und ich unterhalte die Menschen. Meine Verkaufszahlen und dass ich davon lebe, deuten ja darauf hin, dass das, was ich tue, in irgendeiner Weise nicht komplett scheiße ist.
Ja.
Kann man ja so sagen, ne? Ich kann offensichtlich meinen Job ein bisschen, sonst würden die Leute ja nicht wiederkommen. Man könnte jede der Geschichten, die ich da auf der Bühne erzähle, mit der ich Menschen zum Lachen bringe oder unterhalte, auch komplett humorbefreit und komplett unlustig erzählen. Und komplett langweilig. Also das die Hälfte ist die Geschichte, die andere Hälfte ist, wie du sie erzählst.
Ja, ja,
und das ist beim Fernsehen, beim Film und beim Buch, bei jeder Art von Storytelling genauso.
Ja, ich habe ich hatte mich auch mal ein bisschen mit Storytelling im Bereich von Marketing und so beschäftigt. Da ist das auch die Heldenreise.
Die Heldenreise, genau.
Das es gab doch irgendwie auch mal irgendwie, das kannst du mir vielleicht sagen als jemand, der sich mit Filmen mehr beschäftigt hat, diese es gibt nur so und so viele Geschichten. Also es gibt irgendwie nur, Zahl weiß ich jetzt nicht, es gibt in Summe nur 12 Geschichten.
Mann liebt Frau, Frau liebt Mann, Mutter sucht, bla bla bla.
Ja, genau. Irgendwie sowas, das genau. So. Es gibt in Summe eigentlich immer, also es gibt in Summe nur 12 Geschichten und jede neue Geschichte ist eine Kombination oder eine Abwandlung davon.
Klingt doof, aber ist genauso. Ja. Genau das ist es. Und dieses an sich begrenzte Futter an Geschichten wird dadurch aufgewertet, durch die Klasse des Geschichtenerzählens. Ne, und das Spielberg zum Beispiel erzählt uns fast immer die gleiche Geschichte, immer die Heldenreise.
Ja, guck dir.
Ob es jetzt Private Ryan ist,
Star Wars und die Bibel. Star Wars und die Bibel ist die gleiche Geschichte.
Ja, genau, nur Star Wars macht mehr Spaß.
Ja, das stimmt. Und ist realistischer.
Und ist realistischer. Also ich habe letztens eine herrliche Szene aus, ich weiß nicht, was das war, es war so ein ganz kurzer Clip, da stehen Han Solo und Chewbacca vor einem vor dem Haus von Chewbacca und dann macht die Familie von Chewbacca die Tür auf und alle haben Kleidung an und dann guckt Han Solo ihn an, das sind so Knetfiguren, und er sagt so, Chewie, you really want to tell me that you were naked the whole time? Und Chewie sagt so, ich liebe dich. Ich fand das sehr lustig.
Ich habe gerade im ersten Moment gedacht, das wäre eine Szene aus dem Star Wars Hollywood Special, aber nein.
Das Star Wars Hollywood Special. Für die es nicht kennen, es gibt ein sehr ungeliebtes Extra, das im riesigen Erfolg von Star Wars, mit dem ja nun wirklich niemand gerechnet hat, so damals, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber damals war es unfassbar, was für ein Erfolg Star Wars war.
Ja, das war zwischen Krieg der Sterne und das Imperium schlägt zurück.
Genau, haben sie nach dem ersten Teil, der so unglaublich abgeräumt hat, hat George Lucas, der Geld, glaube ich, schon immer ganz geil fand, sich
George Lucas hat im Wesentlichen Merchandise erfunden, wenn man das so möchte.
Ja, kluger Bursche, ne?
Ja, ja.
Deswegen konnte er. Hast du mal das Bild gesehen, wie George Lucas ohne Haare und ohne Bart aussehen würde?
Nein.
Bitte google das mal. Das hat jemand im Photoshop gemacht. Absolut fürchterlich. Terrifying, wirklich. George Lucas hat ja keinen Hals, sondern hat so einen Fettsack unterm Kinn. Und ist ein wirklich ziemlich unattraktiver Mann. Und wenn du ihm dann noch die Haare und den Bart wegmachst.
Aber doch, ja, krass.
Wirklich horrible. Das ist absolut schrecklich. Der aussieht wie eine menschliche Klöte mit Augen. Jedenfalls, nichts gegen George Lucas, trotzdem tolle Lebensleistung. Aber da haben die ein Weihnachtsspecial produziert. Das ist kein Witz, wo alle Star Wars Charaktere in einem Weihnachtskontext auf einmal anfangen, Weihnachtslieder zu singen und Chewbacca was auf der Flöte spielt und so.
Und in ihrer Originalbesetzung und alles, ne? Also nicht mit irgendwelchen Fake-Schauspielern, nur die Lizenz, sondern wirklich mit Mark Hamill, Carrie Fisher und so weiter und so weiter.
Harrison Ford, man darf nicht vergessen, dass die gerade erst angefangen hatten, Stars zu sein.
Ja, ja.
Also Harrison Ford war noch Indiana Jones und so. Und deswegen haben sie sich dazu auch bereit erklärt. Wahrscheinlich hatten sie sogar irgendeine Klausel im ersten Filmvertrag, dass sie jede Scheiße mitmachen müssen, die sie ihnen vorgelegt kriegen. Harrison Ford hat sich so dafür geschämt, dass er wirklich das nie gesehen hat. Und dann haben sie es in irgendeinem, bei Conan oder so, ihm mal vorgespielt. Und er ist wirklich innerlich gestorben. Man sah das einfach in seinen Augen, wie peinlich ihm das noch war. Noch 30 Jahre später.
Ja.
Das ich habe letztens einen schönen Clip von Harrison Ford gesehen, wo er ein Gespräch mit George Lucas darüber hatte, warum Indiana Jones eigentlich in der Wüste, im Dschungel eine Lederjacke trägt, die doch total warm ist, und warum er keine Pistole dabei hat, aber eine Peitsche, mit der man sich ja gegen eigentlich niemanden wehren kann, der weiter weg ist als 10 Meter. Und George Lucas' Antwort war darauf, halt deine verdammte Fresse.
Ja, richtige Antwort.
Macht aber wirklich aus filmischer Sicht überhaupt keinen Sinn, warum hat er eine Lederjacke an?
Ja. Ich war letztens mit Nikolas in so einer Star-Wars-Ausstellung hier in der Nähe vom Ruhrgebiet, und in Mönchengladbach war die. Und die heißt Stars of the Galaxy, ist so eine Fansammlung, irgendwie drei Fans, die irgendwann mal ihre Sammlung zusammengeworfen haben. Teilweise ein bisschen cheesy, also so sieht auch so aus wie drei Leute, die ihr Wohnzimmer zusammengeworfen haben. Die haben aber manchmal, also teilweise Sammlerstücke da, wo du denkst so, okay, krass. Also so Fragmente von den Originalkulissen haben sie da rumliegen. Im Keller, also am Ende der Ausstellung, gibt's auch noch Originalkostüme aus anderen Filmen. Damit sie, irgendwie die Begründung war, damit sie von Disney nicht verklagt werden, weil es ja offiziell ist das keine Star-Wars-Ausstellung, sondern eine gemischte Ausstellung. Und da unten haben sie unter anderem das Kostüm, also Originalkostüme von Armageddon, von Bruce Willis.
Wie? Also das echte Kostüm?
Ja, das echte Kostüm.
Aber meinst du jetzt das Weltraumkostüm oder das, was er am Anfang auf der Bohrinsel trägt? Nee, das wäre jetzt nur ein Unterhemd, eine Hose.
Nee, das Weltraumkostüm, also der Weltraumanzug.
Wo kriegt
Original.
Man denn sowas her?
Ich habe keine Ahnung, aber die haben halt mehrere so Sammlersachen.
Das ich halte das nochmal fest, das Originalkostüm von Bruce Willis, das er in Armageddon trägt, liegt in einem Keller in Mönchengladbach.
Ja, tatsächlich.
Das ist irgendwie ganz geil.
Genauso bei den Kostümen liegt auch noch das Hochzeitskleid von der von der Prinzessin aus Spaceballs.
Nein.
Doch.
Den Schläfrigen oder wie er heißen sollte, heiraten sollte. Wie hieß er doch mal?
Ja, ich habe keine Ahnung. Aber,
Prinz Schnarch. Ich glaube im Deutschen.
Genau. Das haben die auch da liegen. Und dann auch noch so ein paar, so geile Sammlerstücke. Irgendwie ein Yps-Heft aus den 80ern, wo ein Stormtrooper bei war damals. Wow. Heute unbezahlbar. Also du kannst dafür heute einen Kleinwagen kaufen für das Ding. Damals haben es die Leute halt alle weggeworfen. Ne? Da sind wir wieder bei Sachen, von denen man noch nicht weiß, dass sie irgendwann mal selten werden, bis sie es denn dann
mein
mal
Vater,
sind.
Die Großeltern oder die Eltern meines Vaters haben seine komplette Sammlung mit der Originalausgabe Deutsche Mickey Maus von 1956 weggeworfen. Kannst du mal googeln, was die wert ist. Da wird dir richtig schlecht. Das ist wirklich düster.
Ja, bitte.
Also,
jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich eigentlich erzählen wollte über diese Ausstellung.
Star Wars hat für mich übrigens den Zauber verloren. Ich habe gar kein Interesse an Star Wars mehr. Null. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Früher, das ist ja der Witz, Star Wars war die größte Marke der Welt. Dann gab es Ende der 80er bis Anfang 2000er absolut nichts mehr. Es war vorbei. Es gab kein Star Wars mehr. Also nicht im Sinne von in unseren Herzen. Aber es gab keine Produkte mehr. Bis George Lucas sich überlegt hat, ich könnte doch diese Marke mal ganz groß ficken, indem ich ein riesiges Steuerdrama drum mache, wo es um internationale Allianzen und irgendwelche Zölle geht und so eine Scheiße. Dann saß ich mit meinem Bruder heulend in Episode 1 Dann habe ich aber irgendwie bis Episode 3 durchgehalten, habe mir den noch angeguckt, der gefiel mir dann wieder ganz gut. Dann kamen diese ganzen Nachzügler, die jetzt da sind mit der neuen Trilogie um diese wahnsinnig unsympathische, langweilige Frau, die mich einfach überhaupt nicht interessiert hat, Ray.
Ja,
also die einfach nur Mark Hamill mit Brüsten, ne? War im weiteren Sinne, ja. Das, und dann hat es mich verloren. Und dann hat der ganze, früher war es wirklich so, du hast die Melodie eingespielt, ich hatte, du weißt nicht, wie oft ich Star Wars auf VHS-Kassette gesehen habe. Unzählige Male.
Ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, ich habe die drei alten Filme letztens nochmal geguckt abends und fand die immer noch super, also immer noch bezaubernd, die Geschichte ist immer noch toll. Was ätzend ist, wenn du die heute auf den Streaming-Plattformen und so guckst, du kannst nicht mehr die Originalversionen gucken, sondern, also Star Wars ist ja auch, ich glaube, einer der Filme, der am häufigsten remastered wurde, wo immer noch irgendwie eine Animation mit dazugepackt wurde, und zwar in den alten Teilen. Ich rede jetzt nicht von Episode 1 oder so, sondern von Episode 4, 5 und 6. Wenn du die heute auf Disney guckst, sind das nicht mehr die Filme, die damals im Kino waren. Und auch nicht die, die in den 90er Jahren auf VHS waren, sondern da sind Szenen hinzugefügt. Zum Beispiel bei Jabba, wo plötzlich irgendwelche Außerirdischen eine Tanzaufführung machen, die halt schlecht animiert sind. Und du siehst das und denkst dir so,
ach so, du, boah, meinst, die, ach nee, du meinst die digital
Ja, Digital Ergänzte. Remastered, aber die diverse Varianten.
Ja, aber da ist doch nicht viel, da haben sie doch ein bisschen was
hinterher. Ja, nein, gar nichts, ne, das ist überhaupt nicht. Es ist wirklich, also ich habe die gesehen.
Nee, aber jetzt mal ohne Quatsch, haben sie auch wirklich nicht viel hinzugefügt, doch, oder? Also ich erinnere mich dran, dass es eine Szene gibt, wo er so vor unten vom Raumschiff mit Jabba redet, Han Solo und mit Jabba noch.
Nee, es sind komplett unmotivierte Sachen. Es sind nicht nur neue Szenen, also diese neuen Szenen, davon sind es tatsächlich nicht viele. Das sind so drei Stücke oder so. Ne? Die sind auch nicht lang, die sind irgendwie, was weiß ich, 10 Sekunden oder so. Aber in den alten Szenen, weiß ich nicht, du siehst irgendwie, wie Luke über die Wüste guckt und dann kommt da unmotiviert irgend so ein Glider noch durchgeflogen, von dem du siehst, der war vorher nicht da, der wurde in den 90ern mit schlechter Grafik hinzugefügt. Und davon gibt es naja, relativ
mit
viel.
Mit heute schlechter Grafik.
Ja, ja, ja. Ja, aber du guckst dir das an und denkst so, mach das weg. Dann lieber nichts. Also der Film gewinnt nichts dadurch. Oder die laufen irgendwo, diese ikonische Szene, wo Obi-Wan Kenobi hier, ne, das sind nicht die Druiden, die ihr sucht, da laufen irgendwelche außerirdischen Viecher noch um das Raumschiff rum, von denen du siehst, die waren nicht da, mach die weg.
Ich finde gar nicht so schlimm.
Doch,
ich finde es interessant, dass diese Filme in ihrer Wahrnehmung, weißt du, was mein Lieblingsfilm war? Der dritte, den alle hassen. Der im weitesten Sinne die Muppet Show ist, weil sie diese unerträglichen Ewoks einbauen. Ja, war mein Lieblingsfilm. Ich habe den geliebt. Ich mochte besonders gern die Ewoks. Dann habe ich den vor 10 Jahren nochmal gesehen mit Freunden. Wir saßen alle so, boah, das sind halt Zwerge in Kostümen. Ne? Das ist alles ziemlich albern irgendwie. Das ist nicht so geil. Es gab ja sogar ein Spin-Off, ein eigenes Ewok-Movie.
Ja, es gab auch eine Fernsehserie in den 90ern, die ich als Kind geguckt habe. Also so eine Zeichentrickserie.
Ja, aber verstehst du, die Ewoks waren einfach scheiße. Aber als ich ein Kind war, fand ich es geil. Ja. So, und dann dreht sich diese Betrachtung des Ganzen so. Ne? Das ist, bei Indiana Jones ist das nicht passiert. Da ist der dritte immer mein Lieblingsfilm geblieben und wird es auch immer bleiben. Den wird man nicht ersetzen können. Und ich werde mir The Dial of Destiny jetzt nochmal anschauen, weil, wie du ja schon mal in einer Folge drauf hinwiesst, habe ich in der einzigen bin ich eingepennt. Was mir im Kino nie passiert.
Der ist auch nicht, also das Ende ist auch so, oh, weiß ich nicht.
Doch, also, ich finde das Ende gut.
Ja, ich weiß nicht, ob man den noch unbedingt hätte haben müssen. Ja, kann man sich angucken.
Aber ich hätte das Ende gut gefunden, wenn man ihn da gelassen hätte. Dann wäre es ein gutes Ende gewesen. Dass diese Konsequenz nicht gehabt haben, fand ich total dämlich.
Ja.
Schau mal, es wäre doch die perfekte runde Erzählung. Indiana Jones' gesamtes Leben dreht sich um den Wert der Archäologie. Um nichts anderes. Dann hat er die Chance, in der Zeit, für die er forscht, Archimedes zu treffen. Hat also jetzt, Spoiler.
Ja, ja. Mittlerweile
reist in der Zeit zurück. Reist in der Zeit zurück. Trifft Archimedes, der berührendste und wichtigste Moment seines Lebens. Wird dann bewusstlos geschlagen und neben seiner unknatterbaren alten, seiner geldgeilen Ex-Schwiegertochter oder was immer das jetzt sein sollte, habe ich nicht mehr im Kopf, aufzuwachen. Nee, die hätten ihn da lassen sollen. Warum nicht?
Ja, das stimmt. Das wäre, fände ich auch, wäre ein besseres Ende gewesen.
Es war ja auch sein Wunsch. Also, warum wird ihm denn am Ende dieser Wunsch verwehrt? Das macht doch gar keinen Sinn. Das wäre die krönende. Natürlich ist die Zeitreise bescheuert, aber ja gut, die Geister aus der Bundeslade kommen schon. Also, mach die Augen zu, dann fahren sie nicht in deinen Körper. Das ist, 30, 40 Jahre später, ich springe mit einem Gummiboot aus dem Flugzeug, ist halt auch bescheuert. Aber diese Cheesiness ist ja ein Teil der Indiana Jones Geschichte.
Ja, da gehört das auf jeden Fall dazu. Da finde ich es auch vollkommen okay. Aber
die Aliens haben mich auch nicht gestört, weil sie unrealistisch sind im vierten Teil. Sie haben mich gestört, weil sie in die Lore von Indiana Jones nicht passen.
Ja, das stimmt.
In der Welt von Indiana Jones gibt es Nazis und Geister und Pharaonen und das gibt's alles. Aber es gibt keine Aliens, weil die gehören da einfach nicht hin. Das ist ein anderer Kosmos. Die finden woanders statt.
Ja. Ja, sehe ich genauso. Ich finde auch, dass also der vierte Teil war halt auch, war auch aus vielen Gründen nicht gut. Haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Ich finde es immer schade, also es ist eine Sache, wenn ich einen alten Film gucke und er gefällt mir aus heutiger Sicht nicht, und eine andere Sache, wenn ich einen alten Film gucke, der mir mal gefallen hat, der aber verhunzt wurde, so wie Star Wars. Oder wenn ich die Wahl hätte, wenn ich sagen könnte, ich möchte gerne Star Wars von 1990 sehen. Ach genau, jetzt weiß ich wieder, was ich dir von dieser Ausstellung erzählen wollte. Die haben da auch jede Menge Merch und so Spielfiguren, diese Kennerfiguren. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die so in den 80ern rausgekommen sind, diese kleinen Star Wars Spielfiguren. Und auf den deutschen Verpackungen steht ernsthaft nicht Star Wars obendrauf, sondern Krieg der Sterne. Weil mit Star Wars konnte in den 80ern niemand was mit anfangen. Heute steht überall Star Wars drauf, früher immer Krieg der Sterne.
Ja, aber das ist ja auch richtig. Es ist ja auch Krieg der Sterne.
Ja, 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 ist es auch. Die Frage, die man sich hier stellen könnte, ist, woher wussten die Leute, dass R2-D2 R2-D2 heißt und nicht R2-D2? Also warum wurde das so ausgesprochen? Klar, in den Filmen wurde er so genannt, aber wenn du jetzt so eine Figur in der Hand hast, woher weißt du, dass das R2-D2 ist? Ganz einfach. Auf den Kenner-Spielfiguren stand ernsthaft als Name ausgeschrieben in Worten R2-D2 und C3PO.
Ernsthaft?
Ja. Ich konnte das auch nicht glauben, bis ich die Originale da liegen gesehen habe. Das stand da ausgeschrieben drauf. R2-D2 und C3PO. Als ein Wort jeweils. Wow.
Das ist ein bisschen strange, wenn man drüber nachdenkt. Aber irgendwie auch geil. Reini, das war die neue Folge Alliteration am Arsch.
Es war schön.
Richtig?
Mit dir. Ja,
es war schön sind, mit dir auch durch, mal wieder zu sprechen. Ja, weil ich muss, weißt du, es ist, Bravos und Baklava erwartet leider nicht. Ich muss
ja,
den kleinen Penner ja auch
weiß,
noch.
Ich weiß, du hast noch die wichtigen Projekte, die richtigen Projekte, ne? Da sind die Freunde, die du hast, dann vollkommen egal. Ne, Freunde findet man überall, gute Projekte nicht.
Oh mein Gott. Reini, du wirst für immer in meinem Herzen sein. Das weißt du auch. Aber immer, wenn ich dich einlade, zu irgendwas zu kommen, kommst du nur kurz vorbei, machst den Grumpy Onkel und verpisst dich wieder. Wie letztes Mal bei meiner Show in der Lichtburg in Essen.
Ja, da. Ich war relativ früh da. Ich hätte sehr gerne viel Zeit mit dir verbracht, wenn du nicht noch essen gegangen wärst, ohne Bescheid zu sagen.
Ja.
Weil du nicht mit uns anderen essen wolltest.
Ich kann mein Steak ja nicht mit dir teilen, Reini. Deswegen setze ich jetzt zugunsten einer Person, die ich sehr liebe, den Song Perfect von Simple Plan auf die Alliteration am Arsch Playlist.
Perfect von Simple Plan.
Simple Plan, die sehe ich am Sonntag live hier in Köln.
Perfect Ed Sheeran. Wo spielen die?
Simple Plan. Im Palladium. Ja, ausverkauft, erstaunlicherweise.
Oh. Wie groß ist denn das Palladium?
3.500.
Oh, das kann man mal machen, ne? So, hab ich draufgepackt.
Danke, Reini Bär.
Bitte schön.
Ich küsse deine Nostrillen, ich küsse euch alle, ich liebe euch. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Guckt Indiana Jones 4 niemals, aber auch wirklich niemals an. Und ja.
Guckt der Vorname. Und danach.
Habe ich dir eigentlich erzählt, dass der Prozess, der gegen mich stattfinden sollte, wegen Beleidigung nicht stattfindet, weil das Gericht doch dagegen entschieden hat? Yeah!
Ja.
Dazu mehr in der nächsten Folge Alliteration am Arsch.
Jetzt hast du deine, ich hab dir gesagt, jetzt hast du deine Knast-Credibility komplett verloren.
Ja. Das ist sehr schade, dann muss ich doch wieder die Seife aufheben. Ja. Passt auf euch auf, Küsschen aufs Nüsschen. Tschüss!
Tschüss!
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.